Was genau macht denn eine Sanctuary City eigentlich für Sie aus? Was steckt denn alles hinter diesem Begriff?
Die Grundidee ist eigentlich ganz einfach. Die Grundidee heißt, die Städte müssen Verantwortung dafür übernehmen, ein irgendwie friedliches Zusammenleben aller Menschen zu ermöglichen, die in der Stadt leben. Unabhängig davon, was ihr Aufenthaltsstatus oder ihre gesellschaftliche Position ist. Das heißt, die Idee der Sanctuary City sagt, ob der Staat, der Nationalstaat oder wie der unterscheidet nach Aufenthaltsberechtigung oder Nicht-Aufenthaltsberechtigung, muss uns als Stadt erstmal gar nicht so arg interessieren, weil die Menschen sind in der Stadt und es muss quasi gewährleistet werden, dass sowas wie Krankenversorgung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, Zugang zu Bildung für alle gewährleistet ist. Das heißt, man sieht einen Unterschied ein und sagt, es gibt Stadtbürger und es gibt Staatsbürger, wenn man so reden will. Und wenn der Staat als Staatsbürger definiert, kann ich unmittelbar die Folge haben, dass nur die als Stadtbürger gelten können, die auch Staatsbürger sind. Das ist die Grundidee. Also man muss sich Folgendes klar machen. Das Konzept ist entstanden in den USA in den späten 60er Jahren, als es Flüchtlinge gab aus Lateinamerika, vor den lateinamerikanischen Diktaturen, die dann quasi, weil es quasi so etwas wie ein funktionierendes Asylrecht nicht gab, zunächst mal von christlichen Gemeinden geschützt wurden, in der Form von Solidarität mit einer bestimmten Gruppe. Das Konzept hat sich dann nach und nach ausgeweitet auf andere Gruppen, in Kanada zum Beispiel auf Sowjetverweigerer im Vietnamkrieg und ist inzwischen auf einer sehr breiten Basis, die interessanterweise zum Beispiel auch von den lokalen Polizeibehörden getragen wird. Also immer kurz einen Hintergrund. In den USA gibt es circa 11 Millionen Illegalisierte, die in die Ökonomie, in die Wirtschaft ziemlich gut integriert sind. Also bei McDonald's weiß man, da steht manch einer in den USA hinter der Theke, der keinen Aufenthaltstitel hat. Aus Toronto weiß man, in der Textilindustrie arbeiten im großen Umfang Illegalisierte. Und es gibt quasi ein Interesse auch der lokalen Wirtschaft, dass die da bleiben können. Und die Argumentationslinie der Polizei ist, wenn die denn da sind, ob wir wollen oder nicht, fallen die uns als Zeugen von Straftaten aus, wenn sie Angst vor uns haben. Und sie können sich, wenn sie selbst Opfer von Straftaten werden, auch nicht an uns wenden. Und unser Job als Polizei ist, die Sicherheit aller Bürger zu gewährleisten. Und jetzt muss man noch einen Satz hinzufügen. Die Polizei ist in den USA anders organisiert als in Deutschland. Und die Städte haben eine andere Stellung in der Gesellschaft als in Deutschland. Das heißt, die lokale Polizei ist für die Abschiebung nicht zuständig. Dafür gibt es eine Bundespolizei. Und die Autonomie der Städte, die politische Autonomie der Städte gegenüber der nationalen Ebene ist wesentlich größer als in Deutschland. Und das ist auch der Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss bei den Übertragungen, weil sowohl politisch wie rechtlich wir jetzt nicht einfach sagen können, wir machen es wie in den USA. Das nur mal so als Hintergrund, um zu verstehen, wo die Debatte herkommt und warum es einerseits gut und richtig ist, dass jetzt in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern aufgegriffen wird, aber dass es auch nicht ganz so einfach eins zu eins gehen kann.
Wenn wir in den USA einmal bleiben, dann hat sich dort ja auch gezeigt, dass eben langfristige Allianzen verschiedener zivilgesellschaftlicher und auch offizieller Akteure einer Stadt erfolgreich sein können. Ja. Welchen direkten Einfluss auf die Politik haben diese Konzepte vielleicht auch gehabt? Welche Erfolge ließen sich mit dem Konzept also verzeichnen?
Ja, was man erstmal feststellen kann, also ich persönlich habe es mir stärker in Kanada angeschaut, in Toronto als in den USA, da entsteht tatsächlich erstmal ein Diskussionszusammenhang zwischen flüchtlingssolidarischen Gruppen, die sich aktiv gegen Abschiebungen stellen sollen, No One is Illegal Toronto und ähnliche Figuren, und den Vertretern der kommunalen Politik. Also es entsteht erstmal die Bereitschaft ganz unterschiedlicher Akteure, also solidarische Initiativen, kommunale Verwaltung, lokale Polizeibehörden und viele andere, sich an den Tisch zu setzen und erstmal auszuloten, wie weit kann man sich auf ein gemeinsames Grundverständnis einer solidarischen Stadt einigen. Das ist schon mal der erste Schritt. Die nächsten Schritte, die dann geschehen, zum Beispiel, da ist New York berühmt für, aber auch andere Städte, sind dann Praktiken zu sagen, dass die Kommunen sagen, okay, es ist, wie es ist. Also versuchen wir zum Beispiel unsere Behördenmitarbeiter anzuweisen, dass sie bei der Erbringung von Dienstleistungen, also das heißt jetzt beim Besuch einer Bibliothek oder das heißt beim Besuch irgendeiner öffentlichen Einrichtung, auf die Erhebung von Personaldokumenten verzichten. Es gibt dann den schönen Satz, das heißt, Don't ask, don't tell, also wenn man nicht die falschen Fragen stellt, kriegt nicht die falschen Antworten. Wenn also niemand nach dem Aufenthaltstitel fragt, ist auch niemand gezwungen, einen nachzuweisen und dann entsteht kein Dilemma. Also dann muss man sich nicht mit der Tatsache auseinandersetzen, ist es jemand legal oder illegal hier, weil man weiß es ja gar nicht. Das sind so Schritte, die gegangen werden. Oder es gibt dann eine starke, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, Veränderung der Atmosphäre, wenn quasi auch die kommunalen Autoritäten, also zum Beispiel die Bürgermeister oder die Polizeipräsidenten sagen, jeder, der in der Stadt lebt, hat erstmal ein Recht, hier zu leben, dann unterstützt das natürlich auch nochmal mindestens mal symbolisch die Aktivitäten flüchtlingssolidarischer Gruppen. Wie weit das Konzept dann wirklich auch im Effekt reicht, müsste man sich dann nochmal genau anschauen. Also es gibt auch eine Falle, die von den kritischen Leuten in den USA und auch in Kanada diskutiert wird. Nämlich die Falle besteht darin, wenn man quasi Illegalisierten und Geflüchteten signalisiert, das ist hier eine sichere Stadt, kann es aber im Endeffekt gar nicht durchhalten, erzeugt man eine Illusion, die auch trügerisch ist. Also man muss hier genau aufpassen, wo geht es um eine symbolpolitische Ebene, wo geht es um quasi die Entstehung von Verständigungsstrukturen, Kommunikationsstrukturen unterschiedlicher Akteure in der Stadt und wo gelingt es tatsächlich sozusagen, sowas wie Abschiebungen zu verunmöglichen, zu erschweren oder zu verhindern.
Genau, wenn Sie auch das schon ansprechen, stell keine falschen Fragen, bekomme keine falschen Antworten, dann fragt man sich ja, auf welchen rechtlichen Grundlagen, beziehungsweise in der Politik wird ja auch eher der Begriff Legitimation benutzt, basieren denn diese Sanctuary Cities eigentlich?
Also ich mache mal zwei Punkte. Zunächst mal ist die Stadt eine eigene politische und soziale Körperschaft, die eine Verantwortung hat für die Menschen, die in der Stadt leben. Wenn man mal jetzt rübergeht nach Deutschland, also ich bin gerade in Baden-Württemberg, in der Verfassung des Landes Baden-Württemberg steht in der Kommunalordnung, die Kommune ist dem Wohlergehen aller Bürger verpflichtet. Also nicht dem Wohlergehen aller, die als in der Stadt leben und nicht nur dem Wohlergehen derer, die legal hier leben. Das heißt, man kann ja erstmal in einer bestimmten, wenn man so will, moralischen, philosophischen Idee sagen, naja, kommunales Zusammenleben hat es mit unterschiedlichen Gruppen zu tun. Es gibt ja jetzt nicht nur die deutschen Staatsbürger und die Illegalisierten, es gibt ja dann auch EU-Bürger, die hier leben, es gibt Arbeitsmigranten mit einem befristeten Aufenthaltstitel, es gibt ja alle möglichen Zwischenstufen. Es gibt Menschen, die hier als Touristen in die Stadt anreisen, dann doch länger bleiben, also eigentlich dürften. Und die Idee, die Stadt ist irgendwie verantwortlich und verpflichtet, mit allen umzugehen, die hier sind, ist ja auch gar nicht vermeidbar. Also man kann sich ja bestimmte Teilgruppen nicht einfach wegdenken. Die werden halt auch krank, die haben auch Kinder, die in die Schule müssen. Die werden auch Opfer von Straftaten. Die fahren auch Straßenbahn, auch wenn sie keinen legalen Aufenthaltstitel haben. Und dann gibt es, glaube ich, eine ganz pragmatische Ebene. Also ich denke, das Konzept, so wie ich es verstehe, ist erstmal ein sehr pragmatisches Konzept. Wir haben Probleme und müssen mit diesen Problemen konstruktiv umgehen.
Genau, wir haben es schon beide angesprochen, in verschiedenen deutschen Städten, wie zum Beispiel Berlin, Hamburg oder auch ein sehr bekanntes Beispiel in Freiburg, wird ja schon eine Weile eine soziale Bewegung aus zivilgesellschaftlichen Initiativen der Bereiche Bleiben, Wohnen, Bildung, Arbeit und Gesundheit angestrebt. Und hier werden auch verschiedene Ansätze besprochen, die mit Schlagworten Sanctuary City oder auch Städte der Zuflucht oder Solidarity City oder ähnliches bezeichnet werden können. Ja. Eine große Frage bleibt, das haben Sie ja auch schon angesprochen, nämlich welche politischen und rechtlichen Spielräume eigentlich eine Sanctuary City in Deutschland haben könnte. Inwiefern ist denn dieses verbreite angloamerikanische Modell der Sanctuary Cities innerhalb, Sie haben schon gesagt, Deutschlands umsetzbar? Schwierig, ja, aber inwiefern?
Naja, es gibt schon, also ich versuche mal die positive und die negative Seite zu bezeichnen. Mhm. Also es gibt auch auf der rechtlichen Grundlage, die hier in Deutschland gilt, eine ganze Menge Spielräume, zum Beispiel für die Schulen wie auch für die Krankenhäuser, zu sagen, ich behandle Illegalisierte ohne Meldungen an die Ausländerbehörden zu machen. Das gibt die Rechtslage ja unter bestimmten Bedingungen ja auch tatsächlich durchaus her. Das ist ja entsprechend geregelt. Wo es nicht funktioniert, ist auf der Ebene der polizeilichen Durchsetzung von Abschiebungen, weil die Polizeien in Deutschland eben Landesbehörden sind und keine kommunale Behörden. Das heißt, die kommunale Politik hat jedenfalls eigentlich, so offiziell und rechtlich, keinen Einfluss auf die polizeiliche Durchsetzung von Abschiebungen. Jetzt würde ich sagen, es ist auch nochmal komplizierter. Ich würde es mal gerne ein Fallbeispiel deutlich machen. Wir hatten hier in Freiburg gerade vor gut 10 Tagen einen sehr dramatischen Abschiebefall einer Familie, einer Roma-Familie nach Serbien, wo es vor 2 Jahren doch eine massive Solidarisierung gab der Stadt, wo auch der Gemeinderat zunächst beschlossen hat, wir sind mit dieser Abschiebung nicht einverstanden. Wenn es ein Gemeinderat in Übereinstimmung mit den solidarischen Initiativen sagt, wir als Gemeinde wollen die Abschiebung nicht, hat das natürlich rechtlich überhaupt keinen Einfluss. Aber es hat natürlich schon einen Einfluss auf die landespolitische Ebene, ob eine Kommune unter Einbezug der offiziellen Institutionen sagt, wir sind was mit einverstanden, oder ob es eben nur ein paar, also nur in Anführungszeichen, nur ein paar solidarische Initiativen sagen. Das heißt, da ist dann nochmal auch die Städte sind ja auch politische Akteure, und als politische Akteure haben sie natürlich dann wieder Einfluss auf landespolitische Entscheidungen. Was der Unterschied ist halt in den USA, wenn in den USA der Sheriff, die heißen dann ja auch so, sagt, ich habe mit Abschiebung nichts zu tun, da kann er das sagen. Er kann dann natürlich nicht die Bundespolizei daran hindern, die Abschiebung trotzdem durchzuführen, was sie ja auch tun.
Genau, Sie haben schon gesagt, es gibt Handlungsspielräume, aber welche rechtlichen Handlungsspielräume bräuchte es in deutschen Städten vielleicht auch vermehrt, um Sanctuary Cities erfolgreich zu ermöglichen?
Also ich würde in dem Punkt sagen, die rechtlichen Spielräume sind aus meiner Sicht im Augenblick nicht das entscheidende Problem. Das entscheidende Problem ist sowas wie ein Willensbildungsprozess in den Kommunen, eine Verständigung darüber, was getan werden kann, und sowas wie Arbeitsbündnisse, in denen alle beteiligten Akteure ihre Möglichkeiten ausloten. Also ich mache es auch das nochmal an einem Beispiel deutlich. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Bürgermeister gesprochen, jetzt nicht in Freiburg, der sagte, wissen Sie, ich als Bürgermeister kann natürlich keine Abschiebung blockieren, ne, aber ich kann es trotzdem gut finden, dass es eine Initiative in unserer Stadt gibt, die das tut. Und das macht dann einen riesen Unterschied, ob dann bestimmte Aktionen, die für eine bestimmte Öffentlichkeit quasi als illegale Form des zivilen Ungehorsams gelten, ob die Rückhalt bekommen von der kommunalen administrativen Ebene oder nicht. Es ist ja vergleichsweise aussichtslos, hier politisch zu fordern, wir wollen kommunale Polizeien, die nicht der Direktionshoheit des Landes unterliegen. Das wird nicht geschehen, sondern es geht primär um einen Prozess, wo unterschiedliche Akteure ausloten, da kommen auch die Kirchen ins Spiel zum Beispiel, wie weit ist man zu gehen bereit. Oder ich gebe Ihnen mal ein Freiburger Beispiel. Wir haben in Freiburg wurde zuletzt ein erstes Bürgerasyl praktiziert. Das heißt, eine von der Abschiebung bedrohte Familie wurde von Bürgern versteckt für einen gewissen Zeitraum, also analog, wie man das kennt aus dem Kirchenasyl. Und jetzt macht es natürlich einen großen Unterschied, ob unterschiedliche Akteure in der kommunalen Öffentlichkeit sagen, sowas wie ein Bürgerasyl empfinden wir als eine legitime, sinnvolle Form des zivilen Ungehorsams, oder ob alle anderen Akteure sagen, nee, da sind wir gegen. Wir sind ja immer in einem Raum auch von politischen Aushandlungsprozessen, in denen ja schon entschieden wird, und wenn man in Sachsen ist, weiß man das, glaube ich, auch ganz gut, zu sagen, wie man geltende Rechtsvorschriften nach der einen oder anderen Seite hin interpretieren kann.
Nun zeigen ja auch Ihre Beispiele, dass Sanctuary Cities eine Idee sind, die eher aus einer Not und auch eher gesellschaftlichen Ungerechtigkeit heraus entstanden sind. Ja. Was halten Sie denn von dem Konzept der Sanctuary Cities für die Zukunft hier in Deutschland?
Meine Grundeinschätzung ist folgende. Die politische Entwicklung im Flüchtlingsbereich in den letzten 2 Jahren treibt sehr viele Menschen in die Defensive, weil man mit immer neuen Maßnahmen konfrontiert wird und immer neuen Diskursen konfrontiert wird, die quasi die Aussichtslosigkeit des Widerstands gegen die herrschende Flüchtlingspolitik signalisieren. Gerade heute und morgen ist ja wieder Innenministerkonferenz, auch mit dem Thema Abschiebungen. Und was dabei rauskommen wird, kann man sich auch fast schon wieder denken. Ich glaube, dass die Debatte und die Entwicklung Sanctuary Cities oder Zufluchtsstädte oder Solidarity Cities, ist auch egal, in Deutschland ein Versuch ist, zu vermeiden, sich von der herrschenden Flüchtlingspolitik in die Defensive drängen zu lassen und wieder Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Und das ist der entscheidende Punkt. Also meine Erfahrung sagt mir, ich bin ein bisschen nicht mehr ganz so jung, wir haben nach 93, nach der Grundgesetzänderung damals, schon mal eine Entwicklung erlebt, wo sehr viele Menschen, die sich quasi engagiert hatten für Flüchtlinge, in die Defensive, in die Resignation gedrängt worden sind, weil das Gefühl entstand, ja, die staatliche Politik ist übermächtig, wir können gar nichts mehr Wirksames tun. Und diese Gefahr würde ich im Augenblick auch wieder ansatzweise sehen wollen. ne, weil sowas wie das Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, was jetzt diskutiert wird, bundeszentrale Organisationen von Abschiebungen, von Gefährdern, alles Versuche sind sozusagen die zivilgesellschaftlichen Gegenbewegungen zu schwächen. Und das kann man auch wirklich ziemlich genau nachweisen. Das ist ein strategischer Versuch, Widerstände zu an die Wand zu drängen oder ihnen den Mut zu nehmen oder ihren Chancen zu nehmen. Und darum ist finde ich, im Augenblick ist es eigentlich sehr an der Zeit für ein Konzept, das sagt, nee, wir lassen uns nicht an die Wand drängen, wir entwickeln eine offensive Idee, eine zukunftsorientierte Idee, wie eine andere Flüchtlings- und Asylpolitik aussehen könnte und versuchen sozusagen die Kommunen in die Pflicht zu nehmen. Das ist aus meiner Sicht der Punkt, warum es auch richtig und gut ist, zu versuchen, das Konzept zu entwickeln. Ja, und entscheidend wird halt sein, ob es gelingt, dieses Konzept aus so einer bestimmten Ecke von flüchtlingssolidarischen Initiativen rauszuholen und tatsächlich Kommunen, Kirchengemeinden, Gewerkschaften, Schulen, Krankenhäuser und wer auch immer lokal relevant ist, in eine Debatte über die positive, zukunftsorientierte Entwicklung der eigenen Stadt oder Gemeinde einzubinden.